Von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute wird's krank. Naja, oder auch nicht. Es geht nämlich um etwas, wovor alle Menschen Angst haben. Seekrankheit. Doch es gibt Heilung. Sönke Röver hat Seefit statt Seekrank geschrieben. Erfolgreiche Strategien für eine entspannte Zeit auf See. Und natürlich könnt ihr dieses Buch gewinnen, wenn ihr am Ende die Frage beantwortet. Sönke Röver ist nur Segler und hat sich deshalb medizinische Verstärkung geholt und das Buch richtig wissenschaftlich aufgezogen. Gemeinsam mit Dr. Stefanie Kamke. Sönke, wir fangen mit dir an. Wie schlimm muss deine Seekrankheit gewesen sein, wenn du darüber ein Buch schreibst?
Es ist jetzt nicht so, dass das Buch meine Seekrankheit signifikant verändert hätte.
Ach, schade.
Das war vor dem Buch. Hm? Ich bin in meiner Kindheit ständig seekrank gewesen und kenne jeden dänischen Hafen, nur die Strecke dazwischen nicht, weil ich immer auf dem elterlichen Boot unten auf dem Boden gelegen habe und weil es da der ruhigste Punkt des Schiffes war. Und das war natürlich kein schöner Zustand, insbesondere auch, weil ich dann später irgendwann in Jugendjahren selber mit dem Segeln anfing als eigenverantwortlicher Schiffsführer und gemerkt habe, so geht das nicht. Man kann nicht ein Boot führen und gleichzeitig immer seekrank sein. Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. In Kurzform, am Ende ist ja auch eine Weltumsegelung in meinem Leben draus geworden und
ja, genau.
Krankheit spielt heute keine Rolle mehr, aber ich kenne sozusagen den gesamten Weg von vorne bis zum Ende und das ist natürlich dann irgendwie auch in das Buch eingeflossen.
Okay, und Steffi, wie schlimm war deine Seekrankheit?
Also ich habe ja deutlich später angefangen zu segeln als Sönke, aber bin immer seekrank geworden, direkt von Anfang an. Also da hat auch schon ein bisschen Schaukeln im Hafen am Anfang gereicht. Und das wurde mit der Zeit immer besser, aber es war nie weg und es hing auch sehr von den Strecken ab.
Und von Tagesform und so, ne?
Ja, das auch definitiv. Und ich hatte eben so zwei Seestrecken, die mir in Erinnerung geblieben sind, die sehr unschön waren mit einer Biskaya-Überquerung bei sehr viel Wind. Und habe dann irgendwann angefangen, mich mit dem Thema zu befassen und für mich rauszukriegen, was hilft denn?
Genau, da sind wir beim Thema. Seekrankheit ist, das schreibt ihr in eurem Buch, die Reaktion des Körpers auf ungewohnte Bewegungsreize. Jetzt habt ihr dieses Buch extra Seefit genannt, um ein positives Zeichen auch schon im Titel zu setzen. Welche Rolle spielt denn die Psyche beim Thema Seekrank oder besser Seefit? Haut die wichtigsten Tipps raus, damit die Leute, die uns zuhören, echt was lernen. Tipp Nummer 1, Sönke.
Hast du noch 4 Stunden Zeit?
Wir wollen nicht das ganze Buch vorlesen.
Also dann wäre das Buch ja auch 500 Seiten stark und das ist es ja genau, nicht. Und das ist ja auch das Ziel, möglichst kurz und knapp zu sagen, so geht's. Mhm. Ein paar Dinge muss man dann schon beachten, aber es sind im Wesentlichen 3 Aspekte. Es gibt psychologische Dinge, die eine Rolle spielen. Es spielen Dinge aus der Bewegungslehre eine Rolle und, das kann Steffi dann besser, medizinische Aspekte. Mhm. Und jeder Ansatz ist ein bisschen anders. Man könnte sagen, es sind 3 Blickwinkel auf dieselbe Sache. Und je nachdem, wo mein Knackpunkt liegt, das muss man erstmal so ein bisschen rausfinden, kann ich dann entsprechend reagieren. Also wenn ich zum Beispiel jemand bin, der immer schon im Hafen plant, dass mir immer schlecht wird, weil das schon all die Jahre so war und ich habe das schon komplett verinnerlicht, dann ist das nicht ideal. Dann sollten wir dieses psychologische Muster, so nennt man das, sollte das aufgebrochen werden. Und da gibt es dann verschiedene Methoden, wie man sowas machen kann, um sowas abzulegen. Oder generell steht natürlich, das wissen auch viele bei der Seekrankheit immer im Raum, dass das ein Sinneskonflikt ist oder mehrere Sinneskonflikte, weil das Gleichgewichtsorgan Bewegung wahrnimmt, aber das Auge sie unter Umständen nicht sieht, beispielsweise unter Deck. Und dann stehen die im Widerspruch. Das Gehirn kann das nicht so gut verarbeiten und wandelt das vereinfacht gesagt in Übelkeit um. Und diese Dinge, wenn ich die verstanden habe, das ist eigentlich so die Kernbotschaft. Ich muss die Seekrankheit verstehen, wie sie funktioniert. Dann kann ich dagegen angehen und gezielt Dinge beseitigen, die vorher störend waren.
Es gibt gar nicht so das Mittel, wo wir sagen, das ist jetzt Tipp Nummer 1, Tipp Nummer 2, Tipp Nummer 3. Es gibt medizinische Ansätze, die lustigerweise, muss man eigentlich sagen, immer als erstes gefragt werden, was kann ich machen, wenn ich seekrank bin? Wo ich sage, das ist der falsche Ansatz. Also vielleicht ist ein wichtiger Tipp zu sagen, dass man das vorher angeht, das Thema. Und das kann man medizinisch tun, mit Medikamenten, mit pflanzlichen Mitteln. Das kann ich aber auch vorher tun mit psychologischen Aspekten, indem ich vorher bestimmte Techniken anwende, damit ich entspannt bin beim Segeln oder mich in solchen Situationen wieder in Entspannung bringe. Und das kann ich auch vorher tun mit Aspekten aus der Bewegungslehre, indem ich bestimmte, ich sag mal, Bewegungen oder bestimmte Körpersinne trainiere, nämlich in dem Fall den tiefen Sinn. Also der Haupttipp ist eigentlich, vorher was zu tun. Und dann wird man nämlich gar nicht seekrank. Das ist ja unsere ganz felsenfeste Meinung.
Okay, erklär mir das nochmal mit dem tiefen Sinn. Also was spielt gegeneinander und was müsste ich oder müsste sich verändern?
Also ein großes Thema bei der Sehkrankheit ist, dass es zu Konflikten zwischen drei verschiedenen Sinnen kommt, und zwar zwischen dem Gleichgewichtssinn, dem Auge und dem sogenannten tiefen Sinn. Und das merken wir immer wieder in Seminaren, den kennt kaum einer. Und der tiefen Sinn ist eigentlich der Sinn, der uns die ganze Zeit sagt, wie wir stehen, wie wir uns bewegen, wo unsere Gliedmaßen sind. Also ne, wenn du jetzt sagst, du sitzt irgendwo und guckst irgendwo hin, dann weißt du trotzdem, wo deine Füße sind. Und den Sinn kennt kaum einer und den Sinn brauchen wir aber.
Ist das dieser Sinn, den ich zum Beispiel, auch wenn ich im Zug sitze, habe und der Nachbarzug fährt los und ich denke aber, ich fahre los und irgendwas stimmt nicht?
Ja, das ist eher eine Kombination aus, ja, aus dem Seh- und dem Bewegungssinn, also das, was unser Gleichgewichtsorgan übermittelt. Aber das ist einer der Konflikte, die entstehen.
Okay, das ist nicht der tiefen Sinn.
Der tiefen Sinn sagt dir nur, dass du sitzt.
Okay. Mhm.
Aber an Bord ist ja so, dass das Boot meistens wackelt und das tut es auch unter uns. Und das ist zum Beispiel was, wo wir immer sagen, am Steuer stehen funktioniert total gut. Die meisten denken, ja, es funktioniert, ich sehe den Horizont. Aber die meisten wissen gar nicht, was da passiert. Und der Witz ist, dass wir uns dort anders bewegen, wenn wir am Steuer stehen. Und wir richten uns am wahren Horizont aus, den wir sehen. Was extrem hilft gegen die Sehkrankheit ist, dass wir eben nicht nur mit dem Auge das Ganze wahrnehmen, wenn wir sehen, sondern die ganzen Bewegungen, die unter uns im Boot passieren, wahrnehmen über den tiefen Sinn. Also den wahren Horizont quasi spüren und nicht sehen.
Wie hat man denn diesen tiefen Sinn überhaupt erkannt? Der ist ja jetzt nicht eindeutig.
Man weiß so aus Schwindeltherapien beispielsweise oder so bei Gleichgewichtstraining und auch im Sportbereich, dass der tiefen Sinn beim, ich sage jetzt mal, Halten des Gleichgewichts eine sehr große Rolle spielt. Also Akrobaten beispielsweise haben einen extrem ausgeprägten tiefen Sinn. Und daher kommt das eigentlich, die Erkenntnis, dass der tiefen Sinn selber für das Ausbalancieren und der Orientierung des Körpers im Raum eine sehr große Rolle spielt.
Also könnte man allgemein sagen, dass gute Sportler einen guten tiefen Sinn haben? Also Fußballer, die ja auch ein ganz tolles Gleichgewichtsgefühl brauchen, wenn sie in der Luft stehen, um einen Kopfball zu machen oder so. Gehört das alles mit da rein?
Das gehört alles mit da rein. Die haben dann allerdings für die dort notwendigen Bewegungsabläufe einen guten tiefen Sinn. Also ein guter Fußballer kann wahrscheinlich problemlos einen guten Kopfball machen, aber ist jetzt nicht in der Lage, zwingend einen Handstand auf dem Schwebebalken zu machen.
Ja, ja, okay, okay. Das heißt aber, diesen tiefen Sinn, den kann ich trainieren.
Ja, das geht. Ich betrachte das mal kurz von der anderen Seite. Wenn jemand am Kartentisch unter Deck sitzt, beim Segeln beispielsweise, und guckt auf die Wand vor sich, auf das Schott, was da ist oder was auch immer, oder guckt in den Salon, dann schaukelt zwar das Boot, aber genau genommen sagen die Augen, dieser Raum ist ruhig, der bewegt sich nicht.
Aha,
und der Gleichgewichtssinn bzw. der Tiefensinn und andere Sinne, die mit denen eigentlich der Gleichgewichtssinn, der meldet, der Raum bewegt sich. Und das sind dann zwei widersprüchliche Informationen. Der Sehsinn ist wahnsinnig stark ausgeprägt bei uns. Das ist der Sinn, mit dem wir am meisten arbeiten oder den wir am meisten, die Informationen, die werden als sehr wichtig eingestuft. Das heißt, diese Aussage, hier bewegt sich nichts, führt dazu, dass wir einen Horizont in diesem Raum ausmachen, der nicht dem wirklichen Horizont entspricht. Und wenn wir einen starken tiefen Sinn hätten, dann wüssten wir, wo unten ist, also wo die Erde hat ja eine Schwerkraft und so. Und dann kann man spüren, wo ist der gerade Horizont. Und dann gerät diese Information des Sehsinns, die falsch ist, in den Hintergrund. Und deswegen ist es so wichtig, ihn zu trainieren. Und dann führt das dazu, dass am Ende das Boot unter dem Menschen dasjenige ist, was schaukelt. Aber der Mensch in diesem Raum nicht mehr mitschaukelt. Der bleibt sozusagen die ganze Zeit gerade zu diesem richtigen Horizont ausgerichtet. Und das Boot ist wie so ein Wackelbrett unter den Füßen oder ein Skier auf der Piste oder ein Wakeboard auf dem Wasser. Also etwas, wo man sich drauf ausbalanciert und gerade bleibt. Und deswegen ist es den tiefen Sinn zu trainieren. Und das mache ich dann im Umkehrschluss tatsächlich beispielsweise mit einem Wackelbrett und entsprechenden Übungen, die wir zusammen mit Physiotherapeuten entwickelt haben.
Ah, spannend. Warum hört das nach 3 Tagen auf? Weil der Mensch einfach so anpassungsfähig ist, dass man sagen kann, ja, nach 3 Tagen spätestens, es gibt auch Leute, ich weiß, die sind wochenlang krank, aber eigentlich ist so 3 Tage für mich zumindest eine Faustregel. Wieso hört das auf?
Das ist der sogenannte Gewöhnungseffekt. Und der kommt schlicht daher, dass das Gehirn kann sich sehr gut an neue Umgebungen adaptieren oder der Mensch in der Regel. Und das hat dann gelernt, dass die Sehsinninformation nicht gut ist hier an der Stelle oder nicht die richtige ist. Ich stelle es jetzt sehr vereinfacht dar. Die Ärztin kann mich ja gleich sonst noch mal korrigieren. Und nimmt stattdessen die Informationen des tiefen Sinns als die wichtigen Informationen an. Also das, was man genau mit so einem Training erreichen kann, dass das gleich stattfindet. Und das führt dann nämlich im Umkehrschluss dazu, dass dieser Gewöhnungseffekt nach vorne gezogen wird. Also es wird beschleunigt. Die Phase der Eingewöhnung entfällt, weil schon vor Turnbeginn das Gehirn darauf ausgerichtet ist, zu sagen, das, was der Tiefensinn mir liefert, ist das, was ich brauche.
Okay, was ist dann dieses Phänomen der Landkrankheit nach langen, harten Seefahrten und man kommt an Land und dann wird mir da schlecht? Dann täuscht das wieder. Also dann denke ich, es müsste sich bewegen, aber die Augen sehen, es bewegt sich nicht, also stimmt wieder was nicht.
Genau so ist es. Da hat sich der Körper quasi an die Bewegung des Bootes gewöhnt mit all seinem Schwanken und geht dann an Land und muss sich erstmal wieder neu orientieren. Genauso wie es eben ist, wenn wir vorher an Bord gehen. Also das hatte ich zum Beispiel früher auch, dass ich nach so einem langen Segeltag dachte, vor allem die kleinen Räume schwanken total und mich festhalten musste. Das lässt glücklicherweise meist sehr schnell nach, auch schneller als der Beginn der Seekrankheit. Es gibt ganz wenig Menschen nur, die das länger behalten.
Erklärt mir noch einen Aspekt, den ich ganz spannend fand. Wir haben nämlich auf der Boot uns schon getroffen, ja, in Düsseldorf auf der Messe. Und da hattet ihr täglich Vorträge bei uns auf der Bühne bei Delius Klasing. Und ich fand es ganz spannend, dass es auch nahrungsabhängig ist, ob ich seekrank werde oder nicht. Steffi, kannst du da was zu sagen?
Ja, das kann ich. Das ist quasi der zweite größere medizinische Aspekt in der Ursache der Seekrankheit. Da geht es am Ende ums Histamin. Man hat rausgekriegt, dass Histamin ein Stoff ist, der eben unter anderem Übelkeit und Erbrechen auslösen kann und dass der ansteigt bei sehr starken, ungewohnten Bewegungen und in Stresssituationen. Der führt am Ende über einen Anstieg durch diese ungewohnten Bewegungen an Bord zu den Symptomen. Da gibt es sogar schöne Studien zu, die genau das nachgewiesen haben, dass also Menschen, die man beispielsweise in eine Rettungsinsel gesetzt hat, dass die doch einen deutlich höheren Histaminspiegel dann haben, als den sie vorher hatten.
Einfach nur, weil sie in der Stresssituation der Rettungsinsel sind?
Ja, und vor allem in so einem Wellenbad in so einer Rettungsinsel. Also ich weiß nicht, ob du da schon mal drin gesessen hast. Das sind schon ziemlich unangenehme Bewegungen, die da auf den Körper einwirken. Also in der Kombination ist das ein Problem.
Okay, vielleicht erklären wir denen, die uns zuhören, nochmal, was Histamin ist. Viele wissen das eventuell nicht.
Ja, Histamin ist vereinfacht gesagt ein Botenstoff im Körper und die meisten kennen den in Bezug auf Allergien. Der wird auch ausgeschüttet bei allergischen Reaktionen. Da helfen schön Antihistaminika, Medikamente, die den Histaminspiegel senken. Und der Stoff wird eben leider nicht nur bei Allergien, sondern unter anderem auch bei Seekrankheit ausgeschüttet.
Okay, also als Beispiel jetzt einen Wein zu trinken an Bord, wenn man zu Seekrankheiten neigt, wäre das eher kontraproduktiv.
Das wäre ja kontraproduktiv, genau. Und das war ja der Eingang deiner Frage. Die Nahrungsmittel, wir schütten den Stoff leider nicht nur von alleine aus bei Bewegung und Stress, sondern wir erhöhen den Spiegel auch bei bestimmten Nahrungsmitteln. Da gibt es ganz, ganz lange Listen. Unter anderem Alkohol, bestimmte Käsesorten, Nüsse, Schokolade, also so gefühlt irgendwie alles, was man gerne an Bord isst, führt dazu, dass der Histaminspiegel ansteigt im Körper.
Das heißt, habt ihr sozusagen auch eine Ernährungsberatung dann durchlaufen, um zu gucken, was an Bord am besten weggelassen werden muss oder müsste bei empfindlichen Personen?
Sag mal so, also ich habe das an mir selber getestet.
Ach, super.
Es gibt einfach Dinge, die nicht so gut funktionieren. Also ich habe immer gegessen an Bord, weil das grundsätzlich hilft, was im Magen zu haben. Aber ich habe das immer munter mit Studentenfutter und Nüssen gemacht. Und das war am Ende ein bisschen kontraproduktiv. Und ich glaube, Sönke hat auch so ein bisschen bei den Crews immer drauf geachtet, was es beispielsweise zu essen gibt.
Sönke, kannst du uns sagen, welche aktiven Möglichkeiten man hat, um den Histaminspiegel zu senken?
Das Gute ist, ich kann dagegen steuern. Medizinische Studien haben gezeigt, wer einen hohen Vitamin-C-Spiegel hat, hat einen niedrigen Histaminspiegel. Und insofern, das ist auch zum Teil schon Allgemeinwissen, dass Vitamin C gegen Seekrankheit hilft, beziehungsweise zum Senken des Histaminspiegels beiträgt. Deswegen ist zum Beispiel eine Möglichkeit, frühzeitig mit der Einnahme von Vitamin C zu beginnen, teilweise auch schon eine Woche vor Turnbeginn.
Spannend.
Um das eben runterzudrücken. So, das Histamin weglassen geht natürlich grundsätzlich auch, aber das ist noch so eine zweite Option, die man da machen kann. Und schlussendlich kann natürlich auch, da kommen wir jetzt Richtung Crewführung, aber wenn ich Skipper bin und ich habe eine Crew, die seekrankheitsanfällig ist oder dazu neigt, seekrank zu werden, kann ich natürlich rein theoretisch, wenn wir so am ersten Abend zusammenkommen, mal sagen, ich übernehme das Kochen und ein bisschen darauf achten, dass das ein histaminarmes Essen ist und dass alle genug Schlaf kriegen, weil im Schlaf zum Beispiel sinkt der Histaminspiegel auch von ganz alleine. Und wenn dann nicht bis morgens um 4, weil man sich lange nicht gesehen hat, gefeiert wird und am nächsten Morgen um 8 wird ausgelaufen, dann sind das Voraussetzungen, wenn ich dem entgegenwirke, das kann ich ein bisschen subtil machen vielleicht, die helfen, dass das ein besserer Turn wird als an anderen Tagen vielleicht.
Ja, du machst dich natürlich als Skipper dann auch unbeliebt, wenn du sagst, nee Leute, heute am ersten Tag, vielleicht auch am zweiten Tag, keinen Alkohol. Denn in Wein ist halt jede Menge mehr Histamin und dann wird der nächste Tag einfach unangenehm, oder?
Ja, die Frage ist ja, muss ich das so restriktiv machen oder kann ich irgendwie sagen, ich freue mich total, euch alle wiederzusehen. Wäre aber auch dankbar, wenn wir morgen früh um 7 alle fit auslaufen, weil es ein erster längerer Schlag ist und morgen Abend, lass uns mal feiern, dass wir im neuen Land angekommen sind, meinetwegen in Dänemark oder so, wenn wir in Kiel sind, irgendwie so in die Richtung. Ich müsste jetzt auch nachdenken, wie man es genau macht, aber vielleicht kann man es ja so ein bisschen um die Ecke lösen.
Ja, ja. Es gibt ja auch eine Menge Medikamente. Bringen dies wirklich und wenn ja, wie viel muss ich nehmen, was muss ich nehmen?
Ja, also ich war und bin auch nach wie vor, muss ich sagen, ein Freund von Medikamenten. Ich habe sie zumindest immer mit, ich brauche sie aber inzwischen nicht mehr. Auch da geht es so ein bisschen frühzeitig nehmen. Also die meisten fangen ja an, ihre Medikamente zu nehmen, wenn ihnen schon schlecht ist. Das ist immer ein schlechter Zeitpunkt. Wenn man, also bei mir war es früher so, wenn ich wusste, ich habe einen längeren Schlag am nächsten Tag und es ist vielleicht eine blöde Küste und mir geht es auch nicht so gut, dann habe ich abends schon ein Medikament genommen. Mhm. Und gut sind Histaminsenker, also allen voran, ich sage jetzt mal Womex, kennen viele, haben viele an Bord. Und man schläft damit sehr gut und dann ist man morgens ausgeschlafen, hat einen niedrigen Histaminspiegel durch den Schlaf und durch das Medikament und dann kann man entspannt starten.
Okay.
Was auch gut geht, was auch viele kennen, sind diese Pflaster hinterm Ohr, das ist Scopolamin. Das ist ein hervorragendes Mittel, das soll man auch frühzeitig nehmen. Da muss man aber eben einmal gucken, habe ich da irgendwelche Gründe, warum ich das nicht nehmen darf? Also vielleicht vorher mal mit dem Hausarzt sprechen. Und das muss man sich auch verschreiben lassen. Und jetzt kommt noch das kleine Problem, das ist nicht immer lieferbar. Also im Moment gibt es gerade ein paar Engpässe, soll aber wieder kommen. Wenn man einen gut trainierten Tiefensinn hat, ein paar Techniken für die Entspannung, wie man auch keine Angst mehr hat davor, dass irgendwas passiert, dann ist es nett, das mitzuhaben als Rettungsanker, aber man braucht es nicht mehr.
Erzählt uns doch mal, wie ihr beide zusammengekommen seid für dieses Buch. Also Sönke, ich habe schon Bücher vor vielen Jahren von dir gelesen, die mich sehr inspiriert haben. Und ich habe da schon gedacht, ey, wenn der Kerl das kann, dann kann ich das auch. Und jetzt kommst du ständig mit neuen Büchern raus und neuen Ideen. Aber es war dir wahrscheinlich klar, du brauchst eine Medizinerin, um dieses Buch vernünftig und glaubhaft rausbringen zu können. Wie war da der Prozess?
Bedingt durch meine Vergangenheit im Hinblick auf die Seekrankheit, sodass ich früher eben immer seekrank war und jetzt nicht mehr, hat sich da ja irgendwie was entwickelt. Und das war der eine Aspekt. Und zum anderen bin ich in meinem Leben schon mit bestimmt 200-300 verschiedenen Mitseglern gefahren, so über die Jahre. Und da hat das bei manchen Crews sehr gut funktioniert und bei anderen nicht. Und da hatte ich viel Fläche zum Beobachten. Und das hat mich irgendwann dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, ich kann dazu was sagen. Und ich habe da was mitzuteilen. Und mir war das aber zu dünn, da hast du recht, zu sagen, das reicht. Und deswegen wollte ich das gerne mit medizinischer Seite zusammen machen. Und da ich mit Steffi ja schon lange bei blauwasser.de zusammenarbeite, auch bei vielen Seminaren und weiß, dass sie eine gute Ärztin ist, habe ich gedacht, dann bietet sich das ja an. Außerdem hat sie sich in den letzten Jahren auch zunehmend in dieses Feld reingearbeitet. Und so haben wir uns schlussendlich da dann gefunden.
Steffi, wie war das für dich? Das Buch Schreiben mit Sönke, dem alten Schriftsteller?
Spannend. Also ich habe als einziges mal längeres eine Doktorarbeit geschrieben vor gefühlten Jahrzehnten.
Was war schlimmer?
Ich glaube, die Doktorarbeit war einfacher, da durfte sie mehr Fremdworte benutzen.
Also die Doktorarbeit war mühsamer, da musste ich noch mehr Literaturrecherche betreiben. Da gab es noch mehr auf dem Feld. Aber das war mit ein Grund, warum wir gesagt haben, Mensch, wir müssen das mal irgendwie vielleicht kompakt, sortiert alles zusammenbringen. Also wenn man jetzt im Internet googelt, dann ist ja, ja, was hilft gegen Seekrankheit, dann kommen mal so, ja, Vitamin C, ja, Antihistaminika, ja, Medikament, ja, was weiß ich. Und das ist alles immer so ein bisschen undifferenziert. Und mich hat eigentlich immer schon beschäftigt die Frage, warum kommt es eigentlich dazu, dass es mir an Bord schlecht geht? Für mich ist das Verständnis darum, wie die Sachen entstehen, extrem wichtig. Aha. Weil ich finde mal, nur wenn man die Sachen, also Gründe verstanden hat, warum es zu was kommt, dann kann man auch was ändern. Und das war sozusagen ein Ansinn, dass wir gesagt haben, wir wollen kompakt zusammenschreiben, was denn eigentlich die Ursachen sind, weil nur mit dem Wissen der Ursachen kann man die angehen. Und der zweite Punkt war eben diese ganzen Aspekte, die immer, ich sag mal so, durchs Internet wabern, sortiert auf den Punkt zu bringen. Und eben mit diesen drei medizinischen Aspekten, die wir dann am Ende erarbeitet haben, zu sagen, den medizinischen, den psychologischen und eben den aus der Bewegungslehre, die zusammenzubringen, diese drei Blickwinkel. Das war eigentlich so ein bisschen der Ansporn, zu sagen, das möchten wir gerne einmal für alle zugänglich haben.
Und wenn du aufs reine Schreiben ansprichst, dann war es auf jeden Fall eine Herausforderung, die medizinisch-fachlich sauber ausformulierten Absätze der Ärztin in einen Text umzuwandeln, den der Laie, in Klammern ich, der nicht Mediziner ist, dann auch versteht.
Richtig versteht.
Ja, ja, glaube ich. Aber ihr habt ja auch eine Lektorin gehabt, die da ja auch nochmal zwischengefunkt hat, ne? Und euch geholfen hat, nehme ich an.
Ja, das stimmt. Ja. Aber wir haben uns natürlich trotzdem vorher schon auf die Fahnen geschrieben, ein Buch zu schreiben, was jeder versteht. Und es sollte insbesondere auch keine wissenschaftliche Facharbeit sein, also schon wissenschaftlich fundiert. Mhm. Aber eben wirklich so, dass vom Kreuzfahrer über den gebeutelten Tauchbootfahrer bis hin zum Segler oder Motorbootfahrer jeder da seinen Weg finden kann und sich die Sachen rauspicken kann, die helfen, aber natürlich auch mit einem entsprechenden Hintergrund.
Ja, und das Spannende, also es ist euch gelungen, denn das ist das Buch, was sich auf der Messe, auf der Boot in Düsseldorf am besten verkauft hat von Delius Klasing. Und auch ich habe es mir sofort geholt, dachte ich, endlich ein Buch über Seekrankheit. War dir klar, Sönke, dass du da einen ziemlichen Nerv triffst?
Ich habe es vermutet, weil es ein Thema ist, wie du eingangs letztendlich ja auch gesagt hast, was alle betrifft. Entweder hat man Mitsegler, die betroffen sind, oder man ist selber betroffen. Und deswegen glaubte ich oder wir beide schlussendlich, dass es einen sehr breiten Markt findet. Und den gibt es eben nicht nur im Segeln, sondern wie eben auch schon angedeutet, auch beim Tauchen oder bei Kreuzfahrern bis hin zu Menschen, die auf Windkraftanlagen arbeiten in der Nordsee draußen und da hin und weg müssen. Und insofern glauben wir, dass es vielen Menschen hilft. Und deswegen haben wir es gemacht.
Ja.
Aber eben mit dem Ziel, die Ursache zu beseitigen und nicht nur immer die Probleme zu bekämpfen, wenn sie da sind. Und der entscheidende Punkt dabei ist, zu verstehen, wie Seekrankheit entsteht, um sie dann entsprechend behandeln zu können oder besser gesagt dauerhaft zu vermeiden.
Okay, Steffi, zum Schluss musst du uns noch sagen, was für ein Facharzt du eigentlich hast.
Der hat mal so gar nichts mit dem Thema zu tun.
Okay.
Ich bin Gynäkologin, also ich bin Frauenärztin in Bremen.
Hat aber doch Überschneidung.
Ja, hat ein ganz bisschen Überschneidung. Ja. Also Übelkeit ist durchaus ein Thema bei uns, bei Schwangeren in der Frühschwangerschaft, was auch unter anderem, nicht nur, aber mit dem Histamin zu tun hat. Und nach Operationen. Wir operieren auch bei uns ambulant und da ist das glücklicherweise extrem selten, aber manchmal ein Thema.
Also dann ist dein nächstes Buch Schön schwanger statt krank schwanger?
Es funktioniert, zumindest auch mit Vitamin C, ja.
Okay. Vielen, vielen Dank euch beiden. Das Buch ist wirklich lesenswert für jeden, denn alle, die da draußen sind, gehen manchmal aufs Wasser oder kennen Menschen, die gerne aufs Wasser möchten. Seefit statt seekrank, erfolgreiche Strategien für eine entspannte Zeit auf See von Dr. Stefanie Kamke und Sönke Röber. Vielen, vielen Dank euch beiden. Schön, dass ihr dieses Buch geschrieben habt.
Ja, sehr gerne.
Und wie immer zum Schluss die Frage an euch, welchen Facharzt hat Steffi Kamke oder besser Fachärztin? Wenn ihr die Antwort wisst, schickt eine Mail an podcast@delius-klasing.de. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und vergesst nicht, die Welt jeden Tag ein Stückchen besser zu machen.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn's euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.